Der einzige Weg, um Bluthochdruck sicher und frühzeitig zu erkennen, ist die regelmäßige Blutdruckmessung zu Hause, in der Apotheke oder in der Arztpraxis.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ nachgefragt, dem wöchentlichen Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Professor Theo Dingermann, ich bin Senior Editor bei der Pharmazeutischen Zeitung. Heute unterhalte ich mich mit Professor Manfred Schubert-Zillerwitz. Er ist Professor für pharmazeutische Chemie an der Goethe-Universität und Mitglied der erweiterten Chefredaktion der PZ über das Thema Bluthochdruck allgemein und im Besonderen über das Thema resistente Hypertonie. Denn gerade hier gibt es spannende Innovationen. Die neue Wirkstoffklasse der Aldosteron-Synthase-Inhibitoren lässt gerade bei der schwierig zu behandelnden resistenten Hypertonie aufhorchen. Guten Morgen, Manfred.
Guten Morgen, Theo.
Lass uns direkt in das Thema einsteigen. Wie bedeutsam ist Bluthochdruck und wie häufig tritt diese Erkrankung in Deutschland auf?
Bluthochdruck oder Hypertonie ist eine wichtige Volkskrankheit, deren Bedeutung nach wie vor extrem unterschätzt wird. Die Deutsche Hochdruckliga geht davon aus, dass fast jeder dritte Mensch in Deutschland Bluthochdruck hat. Das sind in etwa 20 bis 30 Millionen Menschen. Damit ist Bluthochdruck in Deutschland eindeutig die Volkskrankheit Nummer 1. Zwischen dem 70. und dem 79. Lebensjahr sind bei 3 von 4 Menschen die Blutdruckwerte zu hoch. Bei den über 80-Jährigen bei bis zu 80%. Auch bei Kindern tritt Bluthochdruck immerhin bei ca. 3% auf. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die pharmazeutischen Dienstleistungen sollten sich Apothekerinnen und Apotheker dafür einsetzen, dass möglichst viele Betroffene ihre Krankheit kennen und mit einer geeigneten Therapie und Therapiekontrolle passende Blutdruckwerte erreichen.
Nun, das führt mich gleich zur nächsten Frage. Was genau ist Bluthochdruck und wie müssen Blutdruckwerte eingeordnet werden?
Bluthochdruck ist eine Erkrankung des arteriellen Gefäßsystems. Bluthochdruck liegt dann vor, wenn der Blutdruck in Ruhe ständig über bestimmten Grenzwerten liegt. Ärzte sprechen in diesem Fall von Hypertonie oder arterieller Hypertonie. Eine einmalige oder auch gelegentliche Überschreitung der Werte bedeutet noch keinen Bluthochdruck. Der Blutdruck schwankt im Verlauf des Tages und bei unterschiedlichen Aktivitäten. Das ist völlig normal. Bei 90% der Erkrankten ist eine organische Ursache für den Bluthochdruck nicht erkennbar. Diese Art des Bluthochdrucks wird primäre oder essentielle Hypertonie genannt. Bei etwa 10% der Betroffenen sind bereits vorhandene Grunderkrankungen die Ursache. Man spricht dann von der sekundären Hypertonie, von der häufig jüngere Menschen betroffen sind. Die grundlegenden Ursachen können zum Beispiel chronische Entzündungen, gutartige Tumore der Nebenniere, Nierenerkrankungen, hormonelle Störungen oder das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom sein. Nach Behandlung dieser Erkrankungen normalisieren sich in der Regel auch die Blutdruckwerte wieder. Ein Blutdruck mit Werten zwischen 120 bis 129 mm Quecksilbersäule systolisch und 80 bis 84 mm Hg diastolisch ist normal. Der optimale Blutdruck liegt bei Werten von unter 120 bzw. 80 mm Hg. Liegt der Blutdruck zwischen 130 und 139 mm Hg systolisch und oder 85 bis 89 mm Hg diastolisch, so gilt das als hochnormal. Das heißt, er ist zwar zu hoch, aber noch tolerierbar. Erst ab in der Arztpraxis gemessenen Werten von 190 bzw. 90 mm Hg und höher spricht ein Arzt von Hypertonie. Blutdruckwerte zwischen 140 und 159 mm Hg systolisch und oder 90 bis 99 mm Hg diastolisch werden als Hypertonie Grad 1 bezeichnet. Ein Blutdruck zwischen 160 und 179 mm Hg systolisch und 100 bis 100 mm Hg diastolisch wird als Hypertonie Grad 2 bezeichnet. Noch höhere Werte werden als Hypertonie Grad 3 eingestuft.
Ja, das ist gut, dass wir das jetzt mal so eingeordnet haben. Aber jetzt eine andere Frage. Wie macht sich hoher Blutdruck denn eigentlich bemerkbar?
Gute Frage. Das Tückische am Bluthochdruck ist, in der Regel macht er sich gar nicht bemerkbar. Man kann sich auch mit erhöhten Blutdruckwerten sauwohl fühlen. Beschwerden wie Schwindelgefühl, Ohrensausen, Kopfschmerzen oder Nasenbluten können, müssen aber nicht auftreten. Der einzige Weg, um Bluthochdruck sicher und frühzeitig zu erkennen, ist die regelmäßige Blutdruckmessung zu Hause, in der Apotheke oder in der Arztpraxis.
Nun, bevor wir auf die medikamentöse Therapie des Bluthochdrucks eingehen, und da gibt es ja einiges, würde ich von dir noch gerne wissen, was denn die Folgen eines chronischen Bluthochdrucks sind.
Permanent erhöhte Blutdruckwerte schädigen die Blutgefäße, vor allem das Gefäßendothel. Die Gesundheit unserer Organe hängt sehr stark von der Integrität der Gefäße ab. Das ist auch der Grund, warum Bluthochdruck gefährliche Folgekrankheiten nach sich zieht. Im Laufe der Jahre schädigt Bluthochdruck so wichtige Organe wie das Herz, die Herzkranzgefäße, das Gehirn, die Nieren und die Augen. Die Folgen können lebensbedrohliche Erkrankungen wie unter anderem Herzinfarkt, koronare Herzkrankheit, Schlaganfall, Nierenversagen oder Netzhautschäden sein. Das wichtigste Ziel bei der Behandlung von Bluthochdruck ist deshalb die dauerhafte Senkung des Blutdrucks auf einen normalen Wert. Das beugt der Schädigung der Organe vor und trägt dazu bei, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu verhindern.
Nun, glücklicherweise stehen seit vielen Jahrzehnten eine Reihe von Antihypertensiva zur Verfügung. Kannst du uns einen kurzen Überblick über die heute verfügbaren Arzneistoffklassen zur Behandlung der Hypertonie geben?
Für die Behandlung der Hypertonie stehen heute 5 Wirkstoffklassen zentral als bevorzugte Behandlungsoptionen zur Verfügung. Das sind zum einen die ACE-Hämmer zu nennen, die auch als Angiotensin-Konversionsenzym-Hämmer bezeichnet werden. Sie verhindern die Bildung der gefäßverengenden Substanz, ein Oktapeptid mit dem Namen Angiotensin II, und senken dadurch den Blutdruck. Sartane, AT1-Rezeptorantagonisten, verhindern die Wirkung des gefäßverengenden Angiotensin II direkt durch kompetitive Blockade am AT1-Rezeptor. Calcium-Antagonisten hingegen senken den Blutdruck über eine Erweiterung kleiner Arterien durch gezielte Blockade spezieller Calciumkanäle. Diuretika, die im Volksmund auch als Wassertabletten bezeichnet werden, sind Arzneistoffe wie Hydrochlorothiazid, HCD, Chlortalidon und Indapamid oder die Schleifendiuretika wie Furosemid oder Torasemid. Diese Arzneistoffe führen zu einer vermehrten Ausscheidung von Natriumionen und Wasser. Und last but not least möchte ich die Beta-Blocker nennen. Sie inhibieren Beta-Rezeptoren und sorgen so für eine Blutdrucksenkung. Darüber hinaus sorgen sie auch dafür, dass das Herz nicht unnötig schnell schlägt.
Werden diese Arzneistoffe denn überwiegend als Monotherapeutika oder in Kombination eingesetzt?
Die gerade genannten Antihypertensiva werden sehr häufig kombiniert. Bei einer Kombinationstherapie werden 2 bis 3 Arzneistoffe gleichzeitig, meist in Form einer Fixkombination und in relativ niedriger Dosierung eingenommen. Dadurch addieren sich die positiven Effekte der einzelnen Arzneistoffe, aber nicht deren Nebenwirkungen. Die Kombinationstherapie ist deshalb meist verträglicher als die Behandlung mit einem einzigen Antihypertensivum in einer entsprechend höheren Dosierung.
Nun, mit Blick auf deine Ausführungen könnte man ja meinen, dass das Problem Bluthochdruck eigentlich gar nicht mehr existieren dürfte. Bei sorgfältiger Diagnose und leitliniengerechter Therapie müssten doch eigentlich alle Probleme gelöst sein, oder?
Ich stimme dir zu. Wenn sorgfältig diagnostiziert und therapiert wird, kann man Bluthochdruck heute extrem erfolgreich behandeln. Allerdings liegt bei 5-10% der Hochdruckpatienten eine sogenannte resistente Hypertonie vor, die mit den verfügbaren Therapieoptionen nur schwer zu behandeln ist.
Was versteht man denn genau darunter?
Lässt sich der Zielblutdruck trotz maximaler Dosierung von 3 Antihypertensiva, vorzugsweise eine Kombination aus einem ACE-Hemmer oder einem Sartan, mit einem Calciumkanalblocker und einem Thiazid-Diuretikum nicht erreichen, spricht man von therapieresistenter Hypertonie.
Wie wurden denn die Patienten mit resistenter Hypertonie bisher behandelt?
Diese Patienten können zusätzlich zur Standardtherapie entweder Spironolactone oder einen anderen Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonisten, einen Beta-Blocker, einen Alpha-Blocker oder eine zentralwirksame Substanz erhalten. Außerdem steht seit einiger Zeit die renale Denervation als nicht-medikamentöse Option zur Verfügung.
Lass mich an dieser Stelle ein kleines Zwischenfazit ziehen. In den letzten 70 Jahren konnten zahlreiche medikamentöse Ansätze entwickelt werden, die es ermöglichen, durch den Eingriff in die Komponenten des Renin-Angiotensin-Systems eine nachhaltige Senkung des Blutdrucks zu induzieren. Am Anfang dieser Kaskade steht die Bildung von Angiotensinogen in der Leber. Durch Vermittlung von Renin, welches im juxtaglobulären Apparat der Niere gebildet wird und auch des Angiotensin-Converting-Enzyms ACE aus der Lunge, entsteht das vasoaktive Peptid Angiotensin II, das unter anderem durch Aktivierung des Angiotensinsrezeptors 1, also AT1, eine Vasokonstriktion auslöst. Die Frage ist, kann das Octapeptid Angiotensin II mehr als nur die Gefäße verengern?
Genau das ist die zentrale Frage, lieber Theo. Angiotensin II stimuliert außerdem die Bildung von Aldosteron in der Zona glomerulosa, der Nebennierenrinde. Aldosteron aktiviert dann den Mineralocorticoid-Rezeptor, MR, ein nuklearer Rezeptor, der unter anderem in der Niere über eine vermehrte Natriumretention auch zu einer Steigerung des Blutdrucks führt. Während man über Jahrzehnte sehr stark die Bildung von Aldosteron über Angiotensin II im Fokus hatte, so ist heute bekannt, dass es deutlich mehr Faktoren gibt, die die Aldosteronbildung in der Niere fördern, wie zum Beispiel Leptin, das bei Übergewicht deutlich erhöht ist. Leptin stimuliert wie Angiotensin II direkt die Aldosteronsynthese.
Das klingt ja sehr spannend. Kannst du uns die aktuellen Erkenntnisse bezüglich der pathophysiologischen Effekte des Aldosterons zusammenfassen?
Sehr gerne mache ich das. Heute weiß man, dass Aldosteron über seinen Rezeptor, den Mineralocorticoid-Rezeptor, deutlich mehr als nur eine vermehrte Natriumretention in der Niere bewirkt. Aldosteron hat auch umfangreiche direkte Wirkungen in der Niere, in den Gefäßen und auch im Herz. Vor allem entzündliche Prozesse werden befördert, die zu einer Schädigung und progressiven Fibrose von Blutgefäßen, Herz und Niere führen. Gleichzeitig konnte in den letzten Jahren auch gezeigt werden, dass Aldosteron über weitere Rezeptoren wie den G-Protein-gekoppelten Östrogenrezeptor 1, GPER1, direkt im Gefäßsystem den Gefäßtonus reguliert. Insofern haben wir mittlerweile ein sehr differenziertes und neues Bild der Wirkungen von Aldosteron auf verschiedene Rezeptoren und damit auf verschiedene Organe.
Aber wo ist das pharmakologische Problem? Die Wirkung von Aldosteron am Mineralocorticoid-Rezeptor kann doch durch Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonisten, also die MRAs, wie zum Beispiel Spironolactone oder Eplerenone, erfolgreich blockiert werden.
Stimmt. Vor allem Spironolactone wird bei therapieresistentem Hochdruck erfolgreich als Reservemedikament eingesetzt, aber auch zur Behandlung einer Herzinsuffizienz. Das Problem bei einer Dauertherapie sind die Nebenwirkungen der Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonisten. Das Nebenwirkungsprofil von Eplerenone und insbesondere Spironolactone ist beachtlich. Aufgrund mangelnder Selektivität kann es zu einer Gynäkomastie, also zu einer verstärkten Brustbildung bei Männern kommen. Außerdem kann es zu einer Störung des Kaliumhaushaltes kommen, im Sinne einer Hyperkaliämie. Aus diesen Gründen sind diese Arzneistoffe im Alltag nur begrenzt einsetzbar und stellen eigentlich keine wirkliche Option bei resistenter Hypertonie dar, wo ja eine Dauertherapie und damit auch eine gute Verträglichkeit der Arzneistoffe gefordert ist.
Nun, diese Argumente kann ich natürlich nachvollziehen, aber Wie konnten diese Hürden therapeutisch überwunden werden?
Das in den letzten Jahren deutlich gestiegene Interesse an Aldosteron und dessen zentrale Bedeutung bei der Entstehung von Hypertonie hat zur Entwicklung von Arzneistoffen geführt, die die Bildung von Aldosteron in der Nebenniere blockieren.
Du sprichst von den Aldosteron-Synthase-Inhibitoren. Warum hat deren Entwicklung so lange gedauert? Welche objektiven Schwierigkeiten mussten überwunden werden?
Die Synthese von Aldosteron in der Nebenniere findet in der Zona glomerulosa statt. Aldosteron gehört zu den Steroidhormonen und hat chemisch eine sehr hohe Verwandtschaft mit Cortisol und auch die Synthesewege sind einander sehr ähnlich. Ausgehend von Corticosteron wird mit Hilfe des Zytochroms CYP11B2 selektiv Aldosteron und über CYP11B1 selektiv Cortisol gebildet. Und genau hier steckte das Problem. Jahrelang war es nicht möglich, die beiden Enzyme selektiv zu blockieren. Mittlerweile konnten erfolgreich Wirkstoffe etabliert werden, die in der Lage sind, hochselektiv gezielt die Bildung von Aldosteron über CYP11B2 auszuschalten und dabei keinen bzw. nur einen marginalen Einfluss auf die Cortisol-Biosynthese auszuüben. Diese Wirkstoffe, wie du schon gesagt hast, werden als Aldosteron-Synthase-Inhibitoren ASI bezeichnet.
Lass uns auf den Punkt kommen. Gibt es auch schon zugelassene Aldosteron-Synthase-Inhibitoren? Wir müssen schließlich langsam zum Ende kommen, würde ich sagen.
Die am weitesten fortgeschrittenen Wirkstoffe aus der Gruppe der Drostate sind Baxdrostat, Lorundrostat und Vicadrostat. Baxdrostat wurde im Mai dieses Jahres, wenige Tage vor dem Welthypertonietag, von der FDA unter dem Namen Baxfendi zur Therapie der resistenten Hypertonie zugelassen. Ich gehe davon aus, dass Lorundrostat bald folgen wird und beide Wirkstoffe demnächst auch eine Zulassung in Europa haben werden.
Das klingt ja sehr erfreulich. Kannst du uns abschließend vielleicht noch zwei Sätze zur Wirksamkeit und Verträglichkeit von Baxdrostat bzw. Baxfendi sagen?
Die klinischen Daten sind mehr als überzeugend. Baxdrostat ist in der Lage, bei einer Dosierung von 2 Milligramm pro Tag add-on zu einer Standardtherapie die systolischen Blutdruckwerte um 15 mm Hg zu senken. Die Placebo-Wirkung lag bei rund 5 mm Hg in den relevanten Zulassungsstudien. Die Daten wurden im letzten Jahr im New England Journal of Medicine publiziert und haben großes Aufsehen erregt. Dabei war es nicht nur die Wirksamkeit, die überzeugte, vielmehr auch die gute Verträglichkeit. Im Vergleich zu Spironolacton und Eplerenon sind die Nebenwirkungen von Baxdrostat de facto vernachlässigbar. Gleichwohl empfiehlt es sich, den Kaliumspiegel der Patienten im Auge zu behalten.
Manfred, vielen Dank. Das war wie immer bei dir ein spannender Einblick in eine neue und wie ich finde sehr wichtige Arzneistoffklasse. Wir bedanken uns auch bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören. Bleiben Sie diesem Podcast der PZ gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Manfred.
Ciao, Theo.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.